Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn, verehrte liebe Brüder, aber mir ist auch wohl im Kreis von Männern. Ich war über 10 Jahre Leiter des Jungmännerwerks in Württemberg. Und meine Frau sagt immer wieder, du kannst es eben nicht mit Frauen. Ob das bloß auf sich bezieht oder allgemein, wahrscheinlich allgemein. Ich muss auch bekennen, einer der Augenblicke, wo mir es am unangenehmsten war, war, als ich fast als einziger männlicher Teilnehmer in einer riesen Frauenversammlung war. 52 auf dem Stuttgarter Kirchentag musste ich als Ordnungsdienstleiter in dieser Frauenversammlung sein und vollends wurde mir es unheimlich, als damals die Frau Nohl, Leiterin der Frauenhilfe in Deutschland, gesagt hat, wir sind doch alle Brüder. Da wusste ich überhaupt nicht mehr, wo ich dran bin. Andersherum ist vielleicht noch schwieriger. Mein verehrter, lieber, väterlicher Freund, Prälat Pfeiffer aus Württemberg, hohen Alter, ist seit Monaten im Sterben schon, ein Seelsorger, war ja jahrzehntelang Leiter der Mädchenarbeit und des Burkhardthauses Gelnhausen, Berlin. Der hat sich so identifiziert mit der Geschichte von Frauen und Mädchen, dass er einmal bei einer Versammlung in der Diskussion gesagt hat, wir als Frauen. Also, aber unser Thema ist ja heute Erlösung, nicht das Thema Männer, Frauen, aber wir sind ein Männertag. Wir haben in den letzten Tagen schon über einige der seltenen Würdetitel gesprochen und es ist merkwürdig, dass wir zwar im Gesangbuch, so wie wir eben auch gesungen haben, Lieder vom Erlöser Jesus haben. Jesus ist kommender, starke Erlöser. Gott ist die Liebe, wird mich erlösen. Er sandte Jesum, den treuen Heiland. Ach, sei mit deiner Gnade, du Erlöser wert um uns her. Wir haben Christus nur den einigen Erlöser. Im Englischen, there is a Redeemer, ein Erlöser. Die Bibel, und wir wollen ja Leute sein, die sich an die Bibel halten, ist sehr viel zurückhaltender, wenn es darum geht, Jesus den Namen Erlöser zu geben. Erlöser ist Gott. Hiob 19. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesaja 63. Du bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist dein Name von alters her. Gott ist der Erlöser. Das Werkzeug, das Gott benutzt in seinem Auftrag zur Erlösung, das ist Jesus. Jesus Christus ist uns gemacht von Gott. Wo steht's? 1. Korinther 1,30, letzter Vers von 1. Korinther 1. Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und zur Erlösung. Epheser 1. In ihm haben wir die Erlösung, in Jesus Christus. Also das Werkzeug Gottes bei der Erlösung ist Jesus. Zentralwort, Selbstbekenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Des Menschensohn ist nicht gekommen, Matthäus 20, Vers 28, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für die vielen. Jetzt können Sie sagen, ach komm, geh mir weg mit deinen theologisch innertrinitarischen Sperenzchen. Wichtig ist mir, ob es überhaupt Erlösung gibt. Der große zeilonesische Evangelist Daniel Tambaraya Niles geschrieben, hat einmal gesagt, und deshalb ist das Thema so aktuell, wenn man einem Muslim einem Mohammedaner, Jesus bezeugen will, darf man zu ihm nicht vom Gottessohn Jesus reden, sondern muss vom Erlöser reden, weil Erlösung eine Menschheitssehnsucht ist. Wer wird mich erlösen? Müssen wir Männer auch erlöst werden? Gibt es so ein paar Männernöte, von denen auch wir erlöst werden müssen? Dass wir so sehr besorgt sind um unsere Ehre. Ich bin ja verwandtschaftlich verbunden gewesen mit Wilhelm Busch Essen. Der hat alles erduldet. Erniedrigendste Haft der geheimen Staatspolizei. Zurücksetzung im Amt, dass ihn seine Kirchenleitung vergessen hat. Mit irgendwelchen Beförderungen. Alle, die im Bekenntniskampf einmal was waren, wurde Oberkonsistorialräte. Ihn hat man bis zum 65. Lebensjahr als Jugendpfarrer von Essen gelassen. Und Gott hat ihn gesegnet, nicht? Aber Entehrung. Aber es hat alles ertragen. Aber als er 1940 als ehemaliger Offizier des Ersten Weltkriegs wieder eingezogen wurde, reaktiviert, Träger von allen möglichen Orten, und dann ist die Wehrmacht draufgekommen, dass er ja in Haft gewesen war um seines Glaubens willen, da wurde er unehrenhaft als Offizier wieder entlassen. Das hat ihn getroffen, seiner Mannesehre. Wie verletzlich sind wir. Wir können es ja unter uns gestehen, ich hoffe, dass keine Frau jetzt zuhört, nicht? Wir sind ja schlimmer verletzlich als rohe Eier in unserer Ehe. Stammtischgespräch, gibt ja den Scherz, nicht? Dass einer sagt, ich habe neulich gesehen, wie du von deiner Frau unterjocht wirst. Du bist ja unterm Tisch gesessen und die Frau hat mit dem Pantoffel nach dir geschlagen. Und da hat der Mann gesagt, aber hast du nicht gesehen, wie ich frech vorgeguckt habe? Also wir lassen so schwer etwas auf uns sitzen, gell? Was unsere Ehre beeinträchtigt. Der große Nobelpreisträger Robert Singer hat gesagt, wir müssen erlöst werden von der Eigenliebe, der Selbstliebe. Das ist eine Sache, die uns Männer betrifft. Die Frauen sind schon im Gedanken an das Kind, dass sie ihr Leben einem anderen Wesen geben, ganz anders aufs Hergeben gepolt als wir Männer. Die Ehre. Vergebung annehmen können. Wir wollen immer abarbeiten, auch im Geistlichen. Dass wir wirklich Verzeihung Gottes entgegennehmen können. Danke dir, dass du mir meine Schuld vergibst. Dass wir das nicht bloß sagen und singen, sondern annehmen. Es ist geschehen, meine Schuld ist vergeben. Männernöte, dass wir so schlecht zuhören können. Nicht umsonst heißt es in der Bibel von der Maria, sie nahm diese Worte zu Herz und bewegte sie in ihrem Herzen. Und als einmal eine Frau über Jesus ausgerufen hat, selig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die dich gesäugt haben, sagt Jesus, ja, aber selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Das ist eine besondere Gabe der Frau. Denken Sie, durch wie viel Erzieherinnen, Lehrerinnen, Patentanten, Großmütter, Mütter, wir gesegnet wurden, die wir aus allen Poren uns Gottes Gegenwart vermittelt haben. Wir Männer tun da viel schwerer, in uns etwas aufzunehmen. Die Frau mit ihrem mütterlichen Wesen kann schon auf die ersten Bewegungen unserer Mütter, als sie uns getragen haben, wie sie gelauscht haben auf unsere ersten Bewegungen. Frauen sind hellhörig. Wenn Kinder eine Sorge haben, von der Schule nach Hause kommen, nicht erzählen wollen, dass sie in der Klassenarbeit wieder eine 6 haben, sieht die Mutter ihnen auf 10 Meter Entfernung an, wo wir Väter das noch lange nicht sehen. Frauen haben ein Gespür, Mütter haben ein mütterliches Gespür. Und ich erschrecke immer wieder, wenn Menschen zu mir sagen, also vor 3 Wochen ihre Predigt war großartig, vielen Dank. Und ich denke, über was habe ich eigentlich gepredigt vor 3 Wochen? War ich bloß ein Brunnenrohr, durch da das Wasser durchgelaufen ist und ist überhaupt nichts mehr bei mir hängen geblieben? Es ist eine Männernot, dass wir geschwind hören, reagieren können, aber so schlecht in uns aufnehmen können, bewegen können. Der Herr soll mich erlösen von dieser Vordergründigkeit, von dieser Ehrsucht. Männernot, wenn der Paulus im 1. Thessalonicher Brief, im frühesten Brief, den wir im Neuen Testament haben, zu sprechen kommt auf die Heiligung, dann spricht er zuerst von Männern. Liebe Brüder, eure Heiligung, dass ihr eure Frauen in Ehrerbietung umwerbt. Dass wir den Frauen, die um uns sind, den eigenen Ehegefährtinnen, den Töchtern, der Schwiegermutter, den Nachbarinnen, die Ehre geben, die ihnen gebührt. Neulich kam eine Frau von einem Arzt und sagt, wie ist denn das? Der sagt zu alle weiblichen Mitarbeiterinnen einfach du, ob die alt oder jung sind. Der ist einfach, wir sind Gesinde. Mit Ehrerbietung. Also, wir müssen an vielen Stellen erlöst werden und unser Herr möge uns zeigen, wo wir es brauchen, dass wir der Erlösung bedürfen. Nun könnte ja jemand sagen, du kannst doch mit diesem alten Wort, mit dieser Vokabel erlösen, Erlösung, Erlöser nicht mehr kommen. Wir haben alle im Hinterkopf so ein bisschen geknickt und angeschlagen, dass Friedrich Nietzsche gesagt hat, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Dummes Wort. Unser Erlöser, also die Tat der Erlösung vollbracht hat am Kreuz, hat er auch nicht gegrinst. Sondern Schweiß ist geflossen wie ein Blutstrom. Erlöster aussehen hat nichts mit Keep Smiling zu tun. Trotzdem lassen wir es uns von Nietzsche sagen, dass wir oft in unserer Ausstrahlung nicht so überzeugend sind, wie wir sein sollten. Aber der Begriff Erlösung, und darüber möchte ich heute Morgen auch einiges uns sagen, ist ein Urwort der Menschheit. Genauso wie Mutter, wie Brot, wie Erlösung, wie Reich, sind Urworte, die Sehnsüchte ausdrücken. Hermann Hesse, das ist zwar nicht mehr der modernste Schriftsteller, aber jetzt gerade wieder so ein Gedenkjahr an Hermann Hesse, der hat in seinen Jugendjahren, in seinem Buch Peter Kamenschind, hat er es also erzählt, mir fiel auf bei jungen Leuten, welcher Schrei nach Erlösung bei ihnen ist. Und da war er in Zürich so ein bisschen bei der Schikaria, die auch Kokain geschnupft haben. Schrei nach Erlösung. Deshalb hat dann Hermann Hesse in seinen Stufen der Menschwerdung als höchste Stufe genannt, das Erlöst. Sein. Robert Musil hat in seinem unvollendeten Romanwerk Der Mann ohne Eigenschaften geschrieben, eigentlich erwartet man von keinem ganz normalen Menschen, dass er ihn erlöst. Keiner sage zum anderen, erlöse mich. Man sage, hilf mir doch, rate mir, aber nicht erlöse. Erlösung komme nur einem zu, der mit starker Hand die ganze Welt mit ihrem ökologischen und wirtschaftlichen, politischen Durcheinander wieder zurechtbringe. Sagt ein moderner Schriftsteller und Philosoph, nicht? Mit starker Hand alles zurechtbringen, das ist Erlösung. Ich komme jetzt im Ruhestand wieder mehr dazu, moderne Literatur zu lesen. Unsere Interimswohnung in Korntal, konnte man kein Fernsehen empfangen. Wir hätten eine aufwendige Satellitenanlage einbauen müssen. Und plötzlich haben meine Frau und ich gemerkt, wie viel Zeit wir haben, wenn wir kein Fernsehen mehr ansehen. Wir haben vorher zwar auch nicht viel Fernsehen gesehen, wir haben geschwind, wenn Peter Hane da war, ihm guten Tag gesagt und dann nachher noch ein bisschen angelassen, den Fernseher bis 23:30 Uhr. Wenn Sie mal keinen Ausknopf mehr drücken müssen, merken Sie, wie viel Zeit Sie haben. Wir haben es genossen, moderne Literatur zu lesen. Einer der modernen großen Romanciers unserer Zeit ist John Updike. Aber nicht, dass Sie in die nächste Bibliothek rennen, Bücher holen, da steht so viel von wüster Sexualität drin. Für John Updike ist das, wie der Vietnam- und Koreakrieg, Zeichen unserer kaputtgegangenen Zivilisation. Aber er beschreibt, er leidet seit Jugend unter zwei gesundheitlichen Problemen. Einmal, er hat eine ganz verrückte Zahnstellung, braucht Zahnregulierung, wahnsinnige Zahnschmerzen, schlimme Zahnbehandlungen. Und zum anderen seit seiner Pubertätszeit eine Schuppenflechte, die ihm wahnsinnig zu schaffen macht. Er, als junger Mann geht er hinaus an die Küste von Neuengland und baut sich in den Sand eine Kuhle und lässt die ersten Märzsonnenstrahlen hereinfallen. Später, wenn er Geld hat, geht er in die Karibik und wenn die tropische Sonne hineinbrennt in seine versehrte Haut, dann schreibt er in seinem Tagebuch, ich begreife nicht, dass die Menschen nicht wahrhaben wollen, dass es Erlösung gibt. Da taucht das Wort auf. Wenn die Sonne hineinbrannte in meine ganze Schmach, in meine Erniedrung, in meine versehrte Haut, dann habe ich etwas gespürt als Vorstufe, dass es Erlösung im Herrn gibt. Und es sei eigentlich peinlich, dass die Christen nur noch wagen, von Erlösung zu reden in den halbdunklen Räumen ihrer Kirchen. Sie müssten das bekennen, es gibt Erlösung. Genauso sagt er es mit seinen Zahnproblemen. Wenn er wieder mal eine schwierige Zahnbehandlung hinter sich hatte und wenn wieder die Zähne mit ganz merkwürdigem Klang wieder richtig aufeinander beißen konnten, dann habe er ein Gefühl gehabt, wie es sein müsse nach einer religiösen Erweckung. Es war ein Beweis dafür, die neu gegen den Schmerz gefeiten Zähne waren mir ein Beweis dafür, dass es Erlösung gibt. Verstehen Sie, ein kleiner Hinweis, wenn man vom Zahnarzt rausgeht. Mensch, es geht alles gut, gell? Erlösung. John Updike würde, Updike geschrieben, würde sich wehren dagegen, wenn wir ihn als ein Reborn Christian bezeichnen würden. Sehr kritisch gegenüber der Kirche und gegenüber Gott. Er ist aufgewachsen in Shillington, Pennsylvania, in einem kleinen Ort, der sehr von deutschen Einwanderern geprägt war. Der Vater war aus dem England kommender Lutheraner, Kirchenvorsteher in der kleinen lutherischen Gemeinde. Er sagt, ich habe immer noch den Geruch der mit Petroleum geölten Böden im Souterrain unserer Kirche im der Nase. Ich sehe immer noch die ewig verrutschten Seitenstrümpfe meiner Sonntagsschullehrerin vor mir. War ihm alles ein bisschen zu kleinbürgerlich. Und trotzdem denkt er mit Hochachtung an seinen Vater und an die Sonntagsschullehrerin. Sagt, heute haben Sie moderne Kirchengebäude mit richtigen Orgeln, nicht bloß elektronischen Orgeln, mit echten Stained Glass Windows, mit echten Farbfenstern mit wunderbaren Chören und Troben, mit geistreichen Predigten. Aber ich habe eigentlich nie verstanden, wozu man Kirchen baut und Gottesdienste hält, in denen nichts zu hören ist von der Gottessohnschaft Jesu, von Wundern, von Sakramenten, von der Erbarmung Gottes. Er hat den Eindruck, so schreibt er, als ob in der modernen Christenheit, Amerika, nicht, man dem religiösen Bedürfnis des Menschen nachkommen wolle, ohne seinem Intellekt zu viel zuzumuten. Toll dargestellt, nicht? Und dann kommt der Satz, aber ohne übernatürliche Rettungsaktion ist doch unsere irdische Existenz hoffnungslos. Ohne übernatürliche Rettungsaktion ist unsere irdische Existenz hoffnungslos. Einer, der sich nach Erlösung sehnt und nicht will, dass man bloß in den dumpfen Räumen der Kirchengebäude von Erlösung redet, ihr müsstet hinausschreien in die Welt, dass es Erlösung im Herrn gibt. Man könnte jetzt noch viele nennen, John Steinbeck, auch ein Atheist, und trotzdem lässt er seinen Doc sagen, jetzt bin ich am Ende meines Lebens und man fragt sich, was ist eigentlich bei meinem ganzen Leben herausgekommen? Habe ich genug gearbeitet? Habe ich genug geliebt? Was habe ich eigentlich vor mich gebracht? Was ist eigentlich wert, ins große Hauptbuch eingetragen zu werden? Plötzlich die Vorstellung von dem großen Buch des Lebens. Was? Frage ich mich mit 72 Jahren, was steht da drin? Als Positives. Es ist, als ob der Mensch geboren wäre, so sagt Steinbeck, mit einer großen Schuld, die sich bloß immer noch vergrößert im Lauf des Lebens. Wer wird mich erlösen? Wir müssen wieder begreifen, dass das eine Grundfrage ist und dass das ein Thema ist. Wir haben Jesus, den Erlöser. In ihm haben wir die Erlösung. Ich durfte lange Jahre zusammenarbeiten mit unserem früheren württembergischen Bischof Martin Haug. Der hat so eine eigentümliche Sprechweise gehabt, wenn er den Epheserbrief auch nur gelesen hat, hätte er eigentlich schon gar nicht mehr predigen müssen. Wenn er gesagt hat, in ihm haben wir die Erlösung, in ihm, ja, in ihm, in Jesus, der Erlöser. Vor etwa 4 Jahren fand eine Spezialtagung für Missionsexperten in Bad Urach statt, im Stift Urach. Ich kam verspätet dazu. Und Fritz Lampard hat mir gesagt, es läuft nicht richtig. Bischof Newbegin kämpft zwar gewaltig, aber die sind alle, die Amerikaner und die Afrikaner und Asiaten, sind alle einig, dass man eigentlich nicht mehr Mission treiben muss. Entwicklungshilfe sei wichtig, aber man dürfe doch den Menschen anderen Glaubens und anderer Religion nicht das Christentum um die Ohren schlagen wie ein nasses Handtuch. Ich überlege mir immer, was die Leute mit ihren nassen Handtüchern eigentlich machen, wie die zu Hause kämpfen, nicht? Aber das ist ein Ausdruck, der heute in der theologischen Debatte immer wieder auftaucht. Und ich komme dazu und denke, was kann man denn machen? Und da tritt ans Mikrofon hochgewachsener, 1,90 Meter bald, dunkler Professor aus Princeton, Amerika, eigentlich aufgewachsen in Gambia, also Westafrika, als Häuptlingssohn eines islamischen Häuptlings, jetzt Professor für Religionswissenschaft, einer der ganz großen Religionswissenschaftler. Sein dickes Manuskript legt er auf die Seite und sagt, wir waren in den letzten Tagen eigentlich da, dass man keine Weltmission mehr treiben soll. Jetzt will ich Ihnen einfach erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich war Häuptlingssohn und ich wollte in dieser Verantwortung meinen Gleichaltrigen Vorbild sein im Glauben. Wenn der Muezzin in unserem Städtchen gerufen hat zum Gebet, war ich der Erste, der in der Moschee war zum Gebet. Ich wollte den anderen Vorbild sein. Und als ich von einer englischen Krankenschwester, ich jobbte damals im Krankenhaus, eine Bibel bekam, habe ich die auf die Seite gelegt. Ich wollte mit dem Christenbuch nichts zu tun haben, auch nicht bloß eine Berührung. Und ich habe mich vertieft in den Koran, ich wollte ein echter Jünger Mohammed sein. Bis ich einmal drauf kam, was ist da eigentlich los, dass da am Kreuz von Golgatha ein anderer gestorben sei als der richtige Prophet Isa. Und da habe ich gedacht, da will ich doch nachlesen, und hat sich diese alte Bibel, auf die Seite gelegte Bibel, wieder vorgenommen und stößt als erstes auf den Römerbrief. Du willst ein Lehrer sein und lehrst andere. Das, was ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das hat sein Gewissen getroffen. Ich gehe doch nicht morgens in die Moschee, um ein Vorbild zu sein, sondern damit ich den Platz hinten in der Ecke an der Seitenwand und an der Rückwand kriege, damit ich morgens noch ein bisschen weiter schlummern kann. Und dann ist ihm alles aufgefallen, wo sein ganzes Leben scheinheilig war, aber er sich selber vorgemacht hatte, dass es echt ist. Du lehrst andere und lehrst dich selbst nicht. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Gott sei Dank, Jesus. Dann habe ich nach dem Jesus geforscht und dann ging ich zu dem Missionar unserer kleinen, verachteten Christengruppe im Städtchen. Die haben mit ihrem Lebenswandel nicht viel uns Muslimen eingeleuchtet. Ging zu ihm, ich wollte getauft werden, ich wollte den Namen des Christus Jesus tragen. Und da hat er gesagt, Sie waren doch überhaupt nie bei meinen wunderbaren Predigten. Nein, aber Jesus hat ihn gerufen durchs Wort der Bibel als elenden Menschen, der den Erlöser Jesus haben wollte. Und heute ist er Religionswissenschaftler, einer der führenden Leute. Und hat, verstehen Sie, so Jesus bezeugt mit seiner Lebensgeschichte, dass die ganze Tagung plötzlich umgedreht war. Es war plötzlich gar keine Frage mehr, dass wir nicht schweigen dürften vom Erlöser Jesus, der auch in anderen Kulturstufen, in anderen Ländern gebraucht wird. Das ist eine elementare Sehnsucht. Und verstehen Sie, Daniel Tambraya Niles, den großen Evangelisten, der sagt, um einem Muslim Jesus wichtig zu machen, muss man ihm den Erlöser bezeugen. Es gibt ja so viel Ängste in unserer Welt. Christa Wolf, eine zeitgenössische Schriftstellerin, hat einmal die Gesetze geschrieben, merkt ihr denn nicht das Knistern im Universum, dass das Gewölbe des Universums, des Kosmos reißen könnte und die Eiseskälte des Kosmos einbrechen und bei uns alles zum Erstarren bringen? Merkt ihr nicht das Beben unter unseren Füßen, dass die Erde sich auftun könnte und die Lavaglut sich über uns ergießen und alles töten könnte? Schreibt eine Schriftstellerin Ende des 20. Jahrhunderts, wie elementar sind die Worte Jesu für alle Zeiten. Den Menschen wird bange sein. Sie werden verschmachten vor Warten der Dinge, die kommen sollen. Die Erde wird sich auftun, die Eiseskälte des Kosmos einbringen. Ihr aber, wenn dies alles anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter, weil sich für euch, jetzt was? Erlösung naht. Mensch, was könnten wir bezeugen hinein in eine Welt der Ängste? Der große Erlösungsbringer Gottes, der uns gemacht ist zur Erlösung, ist da, den darfst du anrufen. Jesus Christus kann uns erlösen von der Scheinheiligkeit, von der Selbstsicherheit, so wie er jenen amerikanisch-afrikanischen Professor erlöst hat, befreit hat, die richtige Sicht gegeben hat. Jesus kann uns erlösen von Ängsten, dass wir unsere Häupter erheben. Jesus Christus kann uns erlösen von einer falschen Sicht des Lebens. Manche unter Ihnen wissen, dass ich letzten Monate in eine schwere Erkrankung hineingerissen wurde. Und mich hat es dann schon betroffen gemacht, wie viele treue Christenmenschen nicht bloß gesagt haben, wir beten für dich. Das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Die Fürbitte trägt. Aber erschüttert hat mich, wie viele gesagt haben, Gott kann Wunder tun, dass du wieder ganz gesund wirst. Das ist doch nicht die Hauptsache. Sondern dass im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Das ist die Hauptsache. Dass jemand mir geschrieben hat, ich bete für dich, dass dir Jesus in jedem Augenblick bis in den Tod hinein nahe ist. Da bin ich erlöst worden von einem falschen Bild, dass alles darauf ankommt, dass ich möglichst lange lebe und möglichst ein Taterkreis werde. Soll das das Ziel sein? Sondern dass wir in ihm geborgen sind. Jesus kann uns erlösen von einer falschen Vorstellung vom Leben. Vor einem halben Jahr Lektorentagung, ich darf ja in der württembergischen Lektorenarbeit mitarbeiten. Und da kam die Rede drauf, auch so im Gespräch, wie man recht Krankenbesuche macht. Und da war übereinstimmende Meinung, man soll nicht gleich mit frommen Sprüchen kommen und Spruchkarten und Gebeten und der Heiland wird schon richten, sondern man soll die Hand festhalten und einen Blumengruß bringen, nicht zu groß, aber immerhin einen und soll auch ein bisschen erzählen, was sich draußen tut, die ersten Schwalben fliegen, dass sie was sich vorstellen können, wie es in der Welt draußen ist. Und man soll aushalten beim Kranken. Und plötzlich läuft da neben mir einer immer röter im Gesicht an. Ich denke, der explodiert bald. Und der ist auch explodiert. Er hat gesagt, woher wisst ihr denn das? Vor 3 Monaten lag ich gelähmt auf der Intensivstation des Krankenhauses nach 2 schweren Schlaganfällen. Mein Sprachzentrum war gelähmt und da haben sie Besuche gemacht und bei mir ausgehalten, bis mir schon nicht mehr der Schweiß ausgebrochen ist. Und ich habe gedacht, wenn sie doch bloß abhauen würden. Und haben gesagt, du wirst schon wieder schaffen, du hast immer gepackt und es wird gut gehen. Warum hat nicht einer gesagt, Jesus ist da? Verstehen Sie? Falsche Vorstellung von dem, was Trost ist. Jesus kann mich erlösen von nachchristlichen, merkwürdigen Vorstellungen, die bloß noch ein bisschen sympathievoll verpanscht sind, erlösen, zum wahren Trost hinführen. Jesus kann mich erlösen von meinem Hunger nach Ehre. Jesus kann mich erlösen von dem, dass ich gar nicht richtig hören kann. Jesus kann mich hinführen zu dem Vater, den wir bitten dürfen, erlöse mich vom Bösen. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Verehrte, liebe Brüder, wenn wir Jesus gehören, und es gibt keinen schöneren Begriff als Jesus gehören, den hat uns der Apostel Paulus wichtig gemacht, die Jesus angehören. Ihr sollt so Christus gehören, wie Christus Gott gehört. 1. Korinther 3. Wer Gott und dem Herrn Jesus gehört, wird einmal in der Ewigkeit erstaunt sein drüber, nicht wie viele Versuchungen wir bekämpft haben, sondern vor wie vielen Dummheiten der Jesus uns bewahrt hat, vor vielen falschen Wegen er uns umgedreht hat, wie viele dumme Worte er uns in den Rachen zurückgeschoben hat. Wie viele Briefe, die wir eigentlich hätten schreiben wollen, er uns erspart hat. Weil sie im Zorn geschrieben worden wären, im Unverstand. Die bewahrende Macht, der wird euch bewahren vor dem Argen. Toll. Die, die Christus gehören. Jesus kann uns herausholen, auch von frommem Fanatismus. Apostel Paulus hat das erlebt, der war ja um der Ehre Gottes willen besorgt. Wir haben es gestern Abend gehört, ich meinte, ich müsste viel tun, der Ehre Gottes willen, gegen den Namen des Jesus von Nazareth. Das ist eine Beleidigung von Gott mit dem Nazarener. Dem letzten Winkel von Galiläa. Fanatismus. Und dann hat ihn Jesus herausgeholt. Und er hat den Hananias herausgeholt in Damaskus aus seinem Schachteldenken. Der verfolgt doch die Gemeinde. Das ist dein Bruder, den habe ich dir zugeführt. Lieber Bruder Saulus. Was kann Jesus uns erlösen aus Erstarrungen? In der Ewigkeit wird es einmal nur noch wichtig sein, dass Leute da sind, die Jesus lieb haben. Einer ganz großen Liebe. Und aus verschiedenen Gruppierungen kommen. Das wird allerdings die Frage sein, ob Jesus allein uns das Wichtigste ist oder irgendetwas theologisch oder geistlich noch wichtiger. Jesus kann herausholen, erlösen aus barbarischer Christenverfolgung. Liebe Brüder, wir staunen eigentlich noch gar nicht genug, dass das möglich war, dass nach 40 Jahren kommunistischer Herrschaft der ehemaligen DDR Freiheit da ist. Wir in Korntal helfen jetzt mit finanziell, dass in Zossen im Osten eine Gemeinde aufgebaut wird. Wir sollten viel mehr, wir denken an Weltmission, das liegt uns vor den Türen, dass etwas aufgebaut wird in diesem durch den Kommunismus, Marxismus zerstörten Land. Jesus kann uns erlösen von der unnüchternen Erwartung, es müsste eine sturmfreie, von jedem Unheil freie Zone geben. Das kommt einmal. Der Herr wird mir aushelfen zu seinem ewigen Reich. Aber jetzt müssen alle, die zu Jesus gehören wollen, Verfolgung leiden. Ich lasse immer wieder bei so Lektorentagungen, wo es auch darum geht, dass wir mit richtiger Betonung die Bibel lesen, auch schon aufpassen, dass wir überhaupt richtig lesen. Neulich ist ins Wilhelmsdorf vorgekommen, dass einer gelesen hat, lass dir an meiner Kante genügen, denn Gott ist in den Schwaben mächtig. Das steht von der Gnade und von Schwachen mächtig. Also müssen wir schon richtig lesen, meistens nochmal, wenn wir laut lesen müssen, vorlesen vorher zu Hause. Aber auch mit der Betonung. Und da gebe ich immer den Satz aus, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Welches Wort betonen wir in dem Satz? Sie können betonen. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen zwangsläufig Verfolgung erleiden. Sie merken, der Bibel ist oft jedes Wort wichtig. Es gibt auch manche Prediger, die haben die Gabe, dass sie in jedes Wort zwei Akzente hineinsetzen können. Die müssen, also, aber so arg muss nicht sein, aber sie können eine ganze Bibelstundenreihe halten über das Wort, alle, die zu Christus gehören, müssen Verfolgung leiden. Aber das gehört dazu, dass wir hier in dieser Welt erlöst werden von der falschen Vorstellung, wir könnten es besser haben als Jesus. Es gibt Krankheit, Not, Verfolgung, Missachtung, Scheitern an sich selbst, Erschrecken über sich selbst. Wir müssen durch die Niedrigkeiten durchgehen. Johann Christoph Blumhardt hat, geben Sie mir 5 Minuten. Johann Christoph Blumhardt, große Seelsorger unseres Schwabenlandes, hat einmal gesagt, wir sollten nicht so schnell das Wort Erlösung gebrauchen. Klammer auf, da fällt mir ein, er hat auch gesagt, wir sollten nicht so stark um Erweckung beten. Erweckung sei wie ein Sturzbach, der sehr viel Steine und Schlamm und Äste und Baumstämme mit sich führt, und wenn die Flut verlaufen sei, sei bloß noch der Schlamm und die Steine und die Äste da. Das stille, sanfte Sausen sei das dem Wesen Gottes gemäß. Wir haben gestern gesprochen von dem Reis, der Wurzel aus dem Stamm Davids. Gell? Stille, sanfte Wachsen hat etwas. Klammer zu. Also, wir sollen nicht so recht von Erlösung reden. Und das ist vielleicht wichtiger als diese innertrinitarische Überlegung, dass Gott der Erlöser ist und Jesus Werkzeug, dass wir nicht zu schnell Erlösung von allem Widrigen erwarten. Liebe Brüder, unser Herr feilt hoffentlich an uns gewaltig. Die Ecken und Kanten und Macken. Aber je älter ich werde, entdecke ich immer neue Bereiche, die noch völlig unbereinigt sind. Das ist wie wenn die sich nur multiplizieren wollte. Blumhardt hat gesagt, die Menschen, die Christen ahnen gar nicht, wie erlösungsbedürftig sie sind. Und dass der Erlöser aus Zion erst noch kommen wird und sie mit einer ganzen, vollen Erlösung erlösen wird. Da kommt dann das Ziel, das ist die Erlösung, dass wir ihm gleich sein werden, hineingestaltet in sein Bild. Das ist nur konsequent, wenn wir Christus gehören, mit Haut und Haar, mit unserem ganzen Wesen. Dann will er uns nicht in Ewigkeit wie ein Fremdkörper behandeln. Es gibt ja in unserer Gemeinschaft, in Gemeinden, gibt es Leute, die haben da plötzlich so ein Fettgewächs, dass da ein Knubbel rauskommt. Und wenn der einigermaßen groß ist, sagen sie, ja, also jetzt lasse ich den wegoperieren, gell? Dass wieder die ganze Schönheit da ist. Der Herr Jesus wird doch uns nicht mit unseren Ecken und Kanten dauernden Ewigkeit bei uns haben wollen, sondern er wird uns seinem Bild gleichgestalten, werden ihn sehen, wie er ist, in seine Herrlichkeit hinein. Das wird eine Erlösung sein. Volle Erlösung. Darauf dürfen wir warten. Bei einer Tagung im Bengelhaus, ich weiß nicht, ob Sie damals schon dabei waren, Theologentagung für Ehemalige und für Freunde, hat ein Professor aus Mainz über die Eschatologie, also die Lehre der letzten Dinge, gesprochen, was Christen erhoffen, erwarten können. Alles großartig dargestellt, schon subjektive Erwartung, persönlich, wie es nach dem Tod sein wird, das kommende Reich, wie Jesus auch die ganze Macht des Antichristen besiegen wird, wie auch Israel zu seinem Herrn finden wird. Ach, was wird das für Herrlichkeit sein, wenn das Volk des Eigentums, das er erwählt hat, Jesus als den Erlöser annehmen wird. Es wird Erlöser aus Zion kommen und Israel wird ihm zujauchzen. Alles wunderbar dargestellt. Und dann hat er sich erschöpft gesetzt, so wie ich mich auch gleich setzen werde. Diskussion. Und meist ist ja bei der Diskussion so, dass der Versammlungsleiter sagt, und nun haben wir Gelegenheit, Rückfragen zu stellen oder auch andere Gesichtspunkte einzubringen. Und dann kommen die in der evangelischen Welt typischen 2 Minuten Meditation, absolute Stille, bis einer sich meldet, ja, bitte. Und dann sagt er, könnt ihr nicht das Referat auch schriftlich haben? Doch, selbstverständlich. Aber da in Tübingen ist der alte Professor Michel aufgestanden. Ich habe gestern schon gesagt, er hat was eigentümliche Sprechweise gehabt. Und er hat gesagt, Herr Kollege, Sie haben das alles hervorragend dargestellt. Aber das Wichtigste haben Sie vergessen. Ich will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Sagt es und setzte sich. Das wird Erlösung sein, wenn wir schauen, sein Antlitz und uns selber kaum mehr kennen. Gerecht gemacht, heilig gemacht. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Der ewig reiche Gott will uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnade erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen, hier und dort. Amen.